Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus, die Folge 57, und es ist natürlich auch noch die erste Folge im neuen Jahr 2026. Da stellt sich mir ja schon wieder die Frage, ob man jetzt überhaupt noch ein gutes neues Jahr wünschen darf, so Ende Januar, aber das kläre ich jetzt einfach mal direkt mit Manon. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute für 2026. Hallo Manon.
Hallo Marc, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und vor allen Dingen ein gesundes und frohes neues Jahr 2026. Ich finde, da es die erste Folge ist, dürfen wir das auch noch und dürfen allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein frohes neues Jahr wünschen.
Damit haben wir das schon mal geklärt. Ansonsten bist du gut in den Januar gekommen. Bei euch war ja schon wieder jede Menge los, oder?
Genau, wir haben ja die Grüne Woche gerade hinter uns gebracht. Das ist ja die große Agrarmesse hier in Berlin, 10 Tage. Bei uns war das Motto Zukunft schmeckt, und es ging um die Lebensmittelvielfalt, um Nachhaltigkeit. Wir hatten einen Sensorikparcours, ein Foodquiz und eine ganz tolle Fotobox, in der man wunderbare Fotos für Instagram machen konnte mit so Stofffood. Also das ist richtig gut angekommen. Wow. Und war natürlich auch wieder viel und hoher politischer Besuch am Stand, unter anderem der Bundeskanzler. Also es war für jeden was dabei. Wir freuen uns natürlich jetzt schon auf 2027, wenn die Grüne Woche dann 101 Jahr alt wird, weil dieses Jahr war es nämlich das Jubiläum, 100 Jahre Grüne Woche.
Wow.
Auch das ist ja, also so lange sind wir jetzt noch nicht dabei. Ich auch nicht. Ich bin erst seit 16 Jahren dabei, aber immerhin immer wieder ein Highlight im Januar.
Und mit Highlights machen wir auch direkt weiter. Und zwar haben wir wieder ein neues Thema hier bei Ernährung Plus. Und dieses Mal geht es um das Thema Jod. Und unser heutiger Experte dazu, der heißt Dr. Klaus-Peter Liesenkötter.
Dr. Klaus-Peter Liesenkötter ist Kinder- und Jugendarzt sowie Kinderendokrinologe, also ein Spezialist für Hormonerkrankungen in Berlin. Er behandelt täglich Kinder und Jugendliche mit Schilddrüsenerkrankungen, bei denen Jodmangel oft eine wichtige Rolle spielt. Zudem engagiert er sich im Arbeitskreis Jodmangel für eine bessere Jodversorgung in Deutschland.
Hallo.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Und auch ich begrüße alle Zuhörenden, die sich für dieses wichtige Thema interessieren.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Und da würde ich vorschlagen, geht's auch direkt los. Herr Dr. Liesenkötter, warum ist denn Jod für unseren Körper überhaupt so wichtig? Und was passiert denn vielleicht auch, wenn wir zu wenig davon aufnehmen?
Jod ist für unsere Schilddrüsenhormonproduktion unentbehrlich und deshalb so wichtig. Es ist ein essentielles Spurenelement, das heißt, wir müssen es über die Nahrung aufnehmen, und in der Schilddrüse wird dann Jod zum zentralen Baustein der Schilddrüsenhormone. Sie haben das vielleicht schon mal gehört, wir nennen dieses Thyroxin oder medizinisch genauer Tetrajodthyronin, abgekürzt T4, und es gibt noch Trijodthyronin, abgekürzt T3, wobei die Zahlen für die Menge der Jodmoleküle im Hormon stehen. Die Schilddrüsenhormone regulieren sehr fein, abgestimmt im Zusammenspiel in unserem Körper, zahlreiche Stoffwechselprozesse. Ich will mal einige nennen, um eine Idee zu entwickeln, wie umfangreich ihr Einfluss ist. Sie regulieren Energieverbrauch und Grundumsatz im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, unsere Körpertemperatur, unsere körperliche Leistungsfähigkeit über Herz-Kreislauf-System und Blutdruck, unsere Gehirnaktivität mit Konzentration und Merkfähigkeit, ebenso unsere Verdauung und Darmtätigkeit und beim Mann und Frau auch die Fruchtbarkeit. Und in diesem Zusammenhang ist zu beschreiben, dass Schilddrüsenhormone auch für einen komplikationslosen Ablauf der Schwangerschaft Voraussetzungen sind. Und in der Kindheit ist zu betonen, dass in der Embryonalzeit die Schilddrüsenhormone an der Ausreifung des Gehirns und in den ersten Lebensjahren dann eine entscheidende Rolle spielen. Sie sind bei Säuglingen und Kindern und Jugendlichen für eine normale körperliche Reifung, aber auch psychomotorische Entwicklung extrem wichtig. Und ein Jodmangel führt also dazu, dass all diese Prozesse nicht mehr funktionieren. Je nach Ausprägung sind die Folgen dann mehr oder weniger starke Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion oder medizinisch nennen wir das Hypothyreose. Und als erstes Symptom treten häufig Konzentrationsstörungen, kognitive Beeinträchtigung auf. Man kann pauschaliert sagen, dass im Allgemeinen Energie- und Antriebsmangel zu spüren ist und man friert leicht, ist träge, vermehrt müde, leidet unter Verdauungsstörungen mit Verstopfung und die kindliche Entwicklung kann verzögert ablaufen. Die Schilddrüse selber versucht zunächst alles dran zu setzen, Jodmangel auszugleichen und wird dabei augenscheinlich größer, was wir als Kropfbildung oder medizinisch Struma-Bildung bezeichnen. Oft sehen wir in den vergrößerten Schilddrüsen, die länger bestehen, dann Knotenbildung, was zusätzlich Probleme mit sich bringt. Sie sehen, im Zusammenspiel ist da die normale Körperfunktion auf Jod angewiesen und deshalb ist es so wichtig.
Also ich sehe schon, die Schilddrüsenhormone sind so echte Allrounder, die ja wirklich für die Körperfunktion extrem wichtig sind und damit ja dann auch die Jodversorgung. Aber wie ist denn überhaupt die Jodversorgung in der deutschen Bevölkerung?
Ja, ganz Deutschland, West wie Ost, Nord wie Süd, gilt nach wie vor als Jodmangelgebiet, leider. Das liegt natürlich zunächst einmal daran, dass unsere heimischen Böden jodarm sind. Somit enthalten die pflanzlichen Produkte wie Getreide, Gemüse und Obst kaum Jod. Eine gute Jodquelle wären Meeresfische oder Meeresfrüchte. Aber ehrlich gesagt, wie oft steht das heute auf unserem Speiseplan? Das ist ja immer gar nicht so einfach, das einzubauen. Seit ungefähr Mitte der 80er Jahre ist es dann so, dass systematisch bei der Lebensmittelproduktion oder in Gemeinschaftsverpflegung und auch in Haushalten jodiertes Salz eingesetzt wird, um die Versorgung zu verbessern. Aber trotzdem bleibt Jodmangel bei uns ein ernstes Problem, wie Daten vom Robert-Koch-Institut zeigen. Danach haben in Deutschland 32% der Erwachsenen und 44% der Kinder ein erhöhtes Risiko, unzureichend mit Jod versorgt zu sein. Und besonders alarmierend ist dabei, dass vor allem Frauen im gebärfähigen Alter bei den 18- bis 29-Jährigen fast 50% und bei den 30- bis 39-Jährigen 40% ein erhebliches Jodmangelrisiko besitzen. Und das betone ich natürlich, weil Schwangerschaft und Stillzeit, da ist der Jodbedarf erhöht. Und das Risiko für eine Unterversorgung von Mutter und Kind wird da besonders schlimm sein.
Ja, das sind ja schon einmal beeindruckende Zahlen. Warum denken denn aber trotzdem viele, dass Jodmangel eher so ein Problem aus der Vergangenheit ist? Warum hält sich dieser Mythos?
Ja, seit den 1980er Jahren hat sich die Jodversorgung der Bevölkerung ja tatsächlich mit diesem Einsatz von jodiertem Tierfutter in der Landwirtschaft und Tieraufzucht und durch Verwendung von jodiertem Salz bei der Lebensmittelherstellung verbessert. Und das Jodmonitoring, wo die Jodversorgung der Bevölkerung überprüft wird, da hat das Robert-Koch-Institut Anfang der 2000er Jahre eine ausreichende Jodversorgung sozusagen darstellen können. Und die WHO hat Deutschland aus dem Atlas der Jodmangelländer gestrichen. Dazu muss man wissen, Jod wird im Urin gemessen als indirektes Zeichen der Jodaufnahme. Und die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, gibt vor, dass die Ausscheidung einen Wert zwischen 100 bis 200 Mikrogramm Jod pro Liter Urin als ausreichende Jodversorgung ergeben sollte. Und die Basiserhebung des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die sogenannte KIK-Studie, die von 2003 bis 2006 gelaufen ist, hat gezeigt, dass die Ausscheidung in Deutschland im Durchschnitt bei 108 Mikrogramm pro Liter lag, was bedeutet, dass 58% aller Untersuchten einen Wert über 100 haben. Und damit galt Deutschland als ausreichend jodversorgt. Allerdings zeigen die Verlaufsuntersuchungen einen besorgniserregenden, längerfristigen Negativtrend. Die Folgeuntersuchung vom Robert-Koch-Institut, also die Kickswelle 2 von 2014 bis 2017, somit 11 Jahre später, zeigt, dass der Jodwert im Urin abgesunken ist auf durchschnittlich 88 Mikrogramm. Und diesen Trend bestätigen leider auch die Untersuchungen von Erwachsenen, die DEX-Studie oder auch die Donald-Studie, bei der in Dortmund regelmäßig seit 1985 6- bis 12-jährige Kinder untersucht werden. Und auch diese zeigen im Langzeitverlauf eine erneute Verschlechterung der Jodversorgung über die letzten Jahre. Wir müssen also wieder verstärkt in der Bevölkerung darüber aufklären, dass in Deutschland wieder ein milder Jodmangel vorherrscht, insbesondere in Risikogruppen.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die meiden tatsächlich extra zum Beispiel jodiertes Speisesalz und greifen dafür zum Beispiel zum Meersalz, weil sie der Meinung sind, Jod sei gefährlich oder schädlich. Woher kommt diese Angst?
Ja, diese Angst ist an erster Stelle eigentlich in der Diskussion bei Menschen, die an einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung leiden. Eine sogenannte Entzündung der Schilddrüse oder Hashimoto-Thyreoiditis. Es ist bekannt, dass hohe Jodmengen den Autoimmunprozess triggern können. Und so wird umgekehrt dann der Schluss leider gezogen, man müsste Jod vermeiden. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis handelt es sich um eine Fehlprogrammierung des Immunsystems, sodass Schilddrüsenzellen von unserem Immunsystem bei uns selber angegriffen werden. Aber für diese Fehlprogrammierung sind multiple Ursachen zu nennen. Also neben dem hohen Jodexzess, wie wir sagen, gibt es erstmal eine genetische Disposition. Wir haben das häufig in Familien, dass da mehrere Generationen betroffen sind. Es sind Hormone, die dafür verantwortlich spielen oder zu bezeichnen sind. Das sind die Östrogene, da Frauen 7-mal häufiger betroffen sind als Männer. Aber auch Infektionen und andere Immunreaktionen können das triggern. Und wenn wir nun in der Bevölkerung eine Verbesserung der Jodversorgung sehen, mit Rückgang der Schilddrüsenvergrößerung und Knotenbildung, beobachtet man tatsächlich, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung anschaut, eine leichte Zunahme dieser autoimmunen Schilddrüsenentzündung. Allerdings sind sich alle Experten einig, in der Abwägung der Verhältnismäßigkeit sind diese Autoimmunkrankheiten weit geringer als natürlich die jodmangelbedingten Schilddrüsenerkrankungen. Sodass die Gewichtung da ganz klar ist, man muss sich um eine ausreichende Jodversorgung kümmern. Und auf der individuellen Ebene einer erkrankten Person mit einer Hashimoto-Thyreoiditis muss man sagen, dass diese Mengen, von denen wir reden, für eine ausreichende Jodzufuhr mit 100 bis 200 Mikrogramm pro Tag keine Verschlechterung bei einer Person mit einer Thyreoiditis machen würden. Das heißt konkret, dass auch die Empfehlungen für eine Jodsubstitution, zum Beispiel in besonderen Situationen wie Schwangerschaft und Stillzeit, wo der Bedarf erhöht ist und der Fetus auch auf das Jod angewiesen ist, dass dort auch Frauen mit einer Thyreoiditis bedenkenlos eine normale Jodzufuhr sicherstellen sollten. Das ist so die Hauptdiskussion, wo die Jodzufuhr immer in Diskussion gerät und manchmal auch unterschiedliche Ansichten existieren, wie man damit umgehen sollte. Aber als Experten sind wir uns einig, brauchen wir da nichts befürchten bei einer normalen Jodzufuhr.
Sie haben jetzt schon ganz oft das Thema Schwangerschaft, Stillzeit in Bezug auf Jodmangel angesprochen. Aber welche Bevölkerungsgruppen haben denn generell noch ein besonders hohes Risiko für einen Jodmangel?
Ja, da gibt es natürlich ganz klar zu nennen, erstmal Frauen im gebärfähigen Alter, weil wir hatten das schon angesprochen, in der Schwangerschaft und Stillzeit ist erstmal der Bedarf bei den Frauen erhöht. Und zusätzlich ist es so, dass natürlich auch das werdende Kind, also der Fetus, ja anfängt, Schilddrüsenhormone zu produzieren und da Jod braucht. Und wenn bei der Mutter ein Jodmangel besteht, besteht er gleichzeitig auch beim Kind, was natürlich fatal wäre. Die zweite Gruppe sind dann kleine Kinder, Säuglinge, Kleinkinder, Vorschulkinder, die noch im Wachstum sind. Vor allen Dingen auch in der Entwicklung des Gehirns. weil das Gehirn ist natürlich in seinen ersten 1000 Tagen der Entwicklung eines Menschen, sagen wir immer, besonders angewiesen auf eine ausreichende Schilddrüsenhormonversorgung, weil die Schilddrüsenhormone die ganzen Prozesse des Wachstums und der Entwicklung und Ausreifung unseres Gehirns mitsteuern. Und deshalb müssen wir da sicher sein, dass da kein Jodmangel besteht, weil das sonst für diese Gehirnentwicklung und auch die späteren kognitiven Fähigkeiten Einschränkungen bedeutet. Und Zeiten hormoneller Umstellung sind auch wichtig, also gerade in der Pubertät. Pubertierende Mädchen, noch mehr als die Jungs, haben einen höheren Jodbedarf, weil die Schilddrüsenhormonproduktion sich da ändert. Und deshalb, wenn dort in der Altersstufe ein Jodmangel besteht, kommt es häufiger und schneller zu Veränderungen an der Schilddrüse mit Vergrößerung oder eben auch entsprechend mit leichten Zeichen einer Schilddrüsenunterfunktion, die wir anfangs ja besprochen haben. Und eine ganz wichtige Gruppe ist mir noch ein Anliegen. Das sind Menschen, die besondere Ernährungsgewohnheiten haben. Sie müssen wissen, durch das Tierfutter, wo Jod in der Milchwirtschaft eingesetzt wird oder auch bei der Fleischproduktion, ist es natürlich so, dass darüber ungefähr 30% unserer Jodversorgung in der Nahrung hergestellt wird. Und wenn jetzt jemand aufgrund von Allergien gegen Milcheiweiß oder gegen Laktose anfängt, die Milchprodukte zu meiden, geht natürlich dieser große Anteil in der Nahrungszufuhr verloren. Und noch wichtiger ist, viele in der Pubertät fangen ja an, sich bewusst zu ernähren. Und da gibt es oft dann so die Situation, dass eine vegetarische oder vegane Ernährung ausprobiert wird oder bevorzugt wird. Da muss man sagen, dass dann natürlich auch dieser Anteil von Jod in den tierischen Produkten fehlt, weil auch bei der Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren wird ja jodiertes Salz möglichst eingesetzt und fehlt. Und zusätzlich ist es so, dass man sagen muss, dass die Ersatzprodukte dafür Milchprodukte und für entsprechende Fleischprodukte, die enthalten meist gar kein Jod. Und somit kommt über die Nahrungszufuhr hier ein gravierender Jodmangel zustande, wenn man nicht an eine Substitution denkt.
Sie hatten ja eben schon mal erwähnt, beim Jodmangel versucht ja die Schilddrüse das auszugleichen und dann kann es zu diesem Kropf kommen oder auch zu diesen Knötchen. Also das ist ja schon dann eine richtig krasse Ausprägung, sage ich jetzt mal. Gibt es denn vorher vielleicht schon Warnsignale, die der Körper aussendet, wo man merkt, man nimmt zu wenig Jod zu sich?
Ja, also das ist sehr schwierig zu beantworten, weil wir sprechen ja von einem milden Jodmangel. Das heißt, dafür gibt es meist im Körper noch keine konkret wahrnehmbaren Signale, sodass es sehr schwierig ist, da Jodmangel anzuschuldigen. Meist sind aber unspezifische Symptome, gerade auch im Jugendalter mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder vielleicht auch Schwierigkeiten beim Lernen oder Konzentrationsschwierigkeiten, dann Ursache, die einen dran denken lassen, dass es an der Schilddrüse liegen könnte. Und dann würde man beim Arzt eine Untersuchung der Schilddrüsenfunktion machen und könnte dann an der Konstellation der Schilddrüsenhormone erkennen, dass ein Jodmangel vorliegt. Man sieht es dann, dass das T4, das Thyroxin, was die Schilddrüse hauptsächlich ausschüttet zu 90%, dass das dann geringer ist im Verhältnis zu dem T3, weil die Schilddrüse im Jodmangel versuchen muss, alles Jod zu sichern und rückzugewinnen und zu verwerten, was im Körper da ist. Und dann wird verhältnismäßig das wirksamere Hormon, das T3, was im Gewebe die Wirkung am Rezeptor entfaltet, im Verhältnis zu dem meist von der Schilddrüse ausgeschütteten T4 in der Blutdiagnostik im Verhältnis höher dargestellt. Und da kann der Arzt an eine Jodmangelsituation denken.
Das Jodsalz ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Sie haben das auch schon mehrfach angesprochen, dass es im Prinzip ein täglicher Lieferant ist, mehr oder weniger. Es ist ja nur so, zu viel Salz soll ja auch nicht so gesund sein. Und wie viel Salz oder wie viel Jodsalz brauchen wir denn, um unseren täglichen Bedarf damit tatsächlich zu decken?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Dazu muss man natürlich erstmal beschreiben, wie viel Jod brauchen wir denn am Tag? Was ist unser Jodbedarf? Und da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ganz gute Vorgaben gemacht, die sie aktuell sogar im September als neue Referenzwerte oder überarbeitete Referenzwerte veröffentlicht hat. Und da ist die Jodzufuhr natürlich altersabhängig. Und wenn man es mal so pauschal beschreibt, kann man sagen, Säuglinge im ersten Lebensjahr brauchen 80 Mikrogramm Jod pro Tag. Kleinkinder bis zum Vorschulalter 90 bis 100 Mikrogramm. In der Grundschule dann bis zur Pubertät sind es 120. Und ab der Pubertät, also so circa ab 13 Jahren, für das Jugendalter wie für die Adoleszenz und für Erwachsene gilt eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einer Zufuhr von 150 Mikrogramm Jod pro Tag. Wir hatten schon gesagt, schwangere Frauen brauchen mehr, da sind es 220 Mikrogramm und in der Stillzeit sogar 230. Nun zum Jodsalz. Vorgegeben für die Jodierung des Salzes ist, dass 15 bis 25 Mikrogramm pro Gramm Salz eingestellt werden. Die Salzhersteller machen das so, dass sie genau 20 Mikrogramm pro Gramm Salz als Jodierung einstellen. Zur Veranschaulichung, damit man mal eine Größenordnung sich vorstellt, ein Teelöffel Salz, also gehäufter Löffel, hat ungefähr 5 Gramm und damit 100 Mikrogramm Jod. Und wir brauchen 150. Das ist so die Größenordnung. Bei einem durchschnittlichen Salzkonsum von in Deutschland 8 bis 10 Gramm bedeutet das, dass wir damit ungefähr 160 bis 200 Mikrogramm aufnehmen würden, wenn alles Salz, was da eingesetzt wird, auch jodiert ist. Übrigens im Haushalt das gebräuchliche Jodsalz macht in dieser Berechnung nur einen ganz geringen Teil aus, weil wir haben vielleicht 1 bis 2 Gramm Salz, was wir auf den Salat oder aufs Ei tun am Tag. Und das wären also so 20 bis 40 Mikrogramm, weil das Nudel- oder Kartoffelwasser, das wir gesalzen haben, schütten wir ja weg. Und da ist nicht sehr viel in die Lebensmittel reingegangen, sodass das eine Bedeutung hat. Den Hauptanteil eben bringen die Lebensmittel, die mit Jodsalz hergestellt werden, wie Back- und Wurstwaren oder eben auch Milchprodukte, wenn das Milchvieh und in der Tierzucht jodiertes Futter eingesetzt wurde.
Vielleicht, um nochmal bei den praktischen Beispielen zu bleiben. Also es gibt ja auch einige natürliche Lebensmittel, die Jod enthalten, wie zum Beispiel auch die Eier. Aber wie viel Eier müsste ich denn essen, um meinen Jodbedarf zu decken? Also was sind da die Hauptlieferanten von Jod und wie viel muss man davon essen?
Ja, um das mal anzufangen, ganz konkret mit dem Ei, da muss man sagen, so ein großes Hühnerei hat ungefähr 24 Mikrogramm Jod. Das heißt, damit wäre ungefähr 15% der täglichen Jodzufuhr gedeckt. Ja, also wir müssen schon einige Eier essen, um nur darüber unsere Jodzufuhr hinzukriegen. Natürlich sind so in den Lebensmitteln ursprünglich die wichtigsten Quellen für Jod die Meeresfische, Seelachs, Kabeljau, Scholle oder die Meerestiere wie Krabben, Garnelen, Hummer oder auch Muscheln. Und natürlich auch Meeresfrüchte wie Seesalat und Algen. Und wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, wie viel ist da so drin? Da muss man so sagen, bei Seelachs oder Scholle, Seelachs so 250 Mikrogramm pro 100 Gramm Portion. Und Scholle sind 190, Schellfisch 150, Garnelen sind so 100 bis 170 Mikrogramm pro 100 Gramm. Bei Algen ist das ein bisschen schwieriger. Algen werden ja gerne heute als Superfood immer beliebter. Da ist es mit dem Jodgehalt kompliziert, weil sehr große Schwankungen auftreten können. Das heißt, wir haben pro 100 Gramm 5 Mikrogramm, also so gut wie gar nichts. Oder wir haben 11.000 Mikrogramm. Also da sind wir schon im Milligrammbereich, wo wenig Algen, wenn man da eine Portion mit 100 Gramm zu sich nehmen würde, man eine Jodintoxikation oder Überversorgung kriegen würde. Deshalb ist bei Algen große Vorsicht geraten und man sollte nur Präparate genießen, wo der Jodgehalt ausgewiesen ist. Das heißt, dass man hochrechnen kann, wie viel ist da drin. Aber generell gilt von Algen sehr wenig. Bei Milch ist es ungefähr so, dass wir sagen, 100 Milliliter Milch hat ungefähr 10 Mikrogramm Jod. Und das gilt in diesem Fall aber wieder für konventionell hergestellte Milch. Bei den Biomilchen ist leider oft so, dass da sehr wenig Jod drin ist, weil kein zusätzliches Mineralfutter mit Jod angereichert verfüttert wird. Wenn man dann so die Milchprodukte sieht, Sahne, Quark, Joghurt, sind ungefähr 6 bis 9 Mikrogramm pro 100 Gramm. Und bei Hartkäse, der ja im Herstellungsprozess sozusagen eine Anreicherung des Eiweißes hat, haben wir dann 20 bis 40 Mikrogramm pro 100 Gramm. Aber man isst natürlich wiederum weniger von dem Käse. Und Gemüse hat insgesamt sehr wenig Jod. Da ist das so, dass vielleicht Brokkoli und Grünkohl, Spinat noch am ehesten zu nennen sind, wo man eher so bis 10 Mikrogramm pro 100 Gramm hat. Bei Möhren, Erbsen ist es eher im Bereich von 4 bis 5 Mikrogramm. Und bei Gemüsen muss man, wenn man jetzt an Schilddrüse und Jodversorgung denkt, auch immer so ein bisschen im Hintergrund haben, gerade für Veganer und vegetarische Menschen, dass es auch Gemüsesorten gibt, die eine Schilddrüsenvergrößerung bewirken, weil sie die Jodaufnahme verhindern oder erschweren. Dazu gehören Kohlrabi, Raps, Sojabohnen oder Süßkartoffeln. Das heißt, gerade Vegetarier und Veganer müssen dies beachten, da insbesondere dann die Fleisch- und Milchersatzprodukte eben, wie zum Beispiel auch Haferdrinks, gar kein Jod enthalten.
Also ich habe mir ja gerade mal ausgerechnet, ich müsste entweder 6 Eier am Tag essen oder 1,5 Liter Milch trinken. Das entspricht nicht ganz meinen Ernährungsgewohnheiten. Auch Algen und Fisch ist jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste. Also bin ich ja doch wieder bei den verarbeiteten Lebensmitteln. Wie erkenne ich denn als Verbraucher, ob jodiertes Speisesalz verwendet wurde?
Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage, die aber sehr schwer zu beantworten ist, weil eigentlich sollte ja auf der Nährwerttabelle auf dem Etikett des Produktes ausgewiesen werden, was drin ist. Und da wird oft dann eben ausgewiesen, dass Salz drin ist, aber nicht explizit, ob es Jodsalz oder jodiertes Salz ist oder nicht. Aber das wäre einer der wichtigsten Möglichkeiten rauszufinden, ob Jod in dem Produkt drin ist, dann weiß ich natürlich immer noch nicht, wie viel Gramm Salz pro Menge des Produkts da ist und ich kann es im Prinzip nur abschätzen.
Aber ist es nicht so, dass in der Zutatenliste, also nicht in der Nährwerttabelle, aber in der Zutatenliste dann steht Natriumjodat zum Beispiel?
Ja. Entschuldigung, ich habe das natürlich falsch benannt. Nicht Nährwerttabelle meine ich, sondern die Zutatenliste meinte ich natürlich. Aber da wäre das dann aufgeführt. Aber wenn Sie jetzt die Zutatenlisten durchgehen von den Produkten, wenn Sie sich mal im Supermarkt hinstellen, dann ist das schon sehr, sehr schwierig rauszufinden, ob das dann Kaliumjodat oder Natriumjodat ist oder Jodid, was da eingesetzt wird. Sondern wenn, dann steht da eben Salzgehalt aufgeführt in dieser Zutatenliste, aber es wird nicht explizit unterschieden. Wobei, wenn es Jod ist, jodiertes Salz ist, dann wird es manchmal zusätzlich ausgewiesen.
Aber das heißt ja, dass wir offiziell sozusagen gar keine Richtlinie aktuell haben, dass Jodsalz benutzt werden muss. Wir wissen ja, dass wir offenbar zumindest ein kleines Problem mit der Jodversorgung haben derzeit. Warum enthalten dann viele Fertigprodukte trotzdem keins?
Ja, es ist in Deutschland das Freiwilligkeitsprinzip. Das ist der erste Punkt. Und wenn man so auf Ihre Frage antworten soll, gibt es ja immer zwei Aspekte, die angeführt werden. Das eine ist der Preis, wobei ich denke, dass sich die Anwendung von Jodsalz gegenüber nicht jodiertem Salz bei der Herstellung in dem Endprodukt im niedrigsten Centbereich bewegen würde. Das ist kein ausreichendes Argument zu sagen, dass es nicht eingesetzt wird. Die größere Bedeutung hat allerdings der globale Handel. Das heißt, international sehen wir die Vermarktung von Lebensmitteln natürlich über unsere Grenzen hinaus. Und in Europa hat leider jedes Land eine eigene Lebensmittelverordnung bezogen auf Deklaration und Anwendung von jodiertem Salz. Das heißt, die einen dürfen nur Kaliumjodat, die anderen Natriumjodat oder Jodid oder Kaliumjodid nehmen. Und das führt dann dazu, dass der Discounter eigentlich überregional europäisch unterwegs sein Produktportfolio länderspezifisch einteilen müsste, was er nicht macht. Deshalb sagt der Discounter dem Hersteller explizit, kein Jodsalz bitte verwenden, da ich sonst meine Produkte nicht gesamteuropäisch vermarkten kann. Also hier ist ganz klar gesundheits- und ernährungspolitisch die EU gefordert, einheitliche Verordnungen zu schaffen, damit diese Handelsbarrieren wegfallen und natürlich dazu führt, dass überall, wenn Salz, dann Jodsalz eingesetzt wird.
Marc, da kann ich direkt auch noch was ergänzen aus der Praxis vom Lebensmittelverband. Tatsächlich ist es ja auch so, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man das jodierte Speisesalz eben als Kaliumjodat oder Natriumjodat dann in der Zutatenliste benennen muss. Und die Begriffe sind natürlich für uns Verbraucher, das klingt sehr chemisch. Und wenn man dann eh schon so eine gewisse Skepsis hat in der Bevölkerung gegenüber Chemie im Essen, dann ist das natürlich auch noch eine Hürde. Also von daher ist das tatsächlich auch mit einem Grund die Bezeichnung, wie man es nennen muss, ob man es nicht einfacher, also sowohl für die Verbraucher als auch für die Hersteller an der Stelle benennen kann. Aber mich würde jetzt noch an der Stelle interessieren, es gibt ja auch Bäcker, Kantinen, Restaurants, die Speisen verkaufen. Kann man sagen, welche Rolle die Lebensmittel, die dort verkauft werden, noch spielen in der Jodversorgung?
Ja, hier wäre es natürlich so, dass es in der Verantwortung der entsprechenden Institutionen liegt, jodiertes Salz einzusetzen bei der Zubereitung der Speisen. Aber wenn man jetzt mal in den Verkaufszahlen der jodierten Sackware, das sind ja sozusagen die Mengen, die in Kantinen und Gemeinschaftseinrichtungen eingekauft werden, wenn man da die Verkaufszahlen sich ansieht, ist es leider so, dass dieser Anteil der jodierten Salze in der Sackware leider zurückgeht, auch in den letzten Jahren parallel zu diesen rückgehenden Jodversorgungsergebnissen oder Zahlen, die wir gesehen haben. Hier kann man natürlich nur appellieren an den Kantinenbenutzer oder Kunden, in der Kantine explizit danach zu fragen und vielleicht auch die Jodsalz Zubereitung einzufordern. Aber auch hier gibt es natürlich keine Pflicht für den Einsatz.
Ja, damit sind wir dann langsam auch schon beim Ende des Podcasts, aber wir wollen trotzdem noch etwas von Ihnen wissen, und zwar Ihre drei wichtigsten Alltagstipps, damit die Jodversorgung wirklich einfach und sicher verbessert werden kann. Was wären die?
Ja, als erstes gilt natürlich der Slogan, wenn Salz, dann Jodsalz zu beherzigen. Entweder im eigenen Gebrauch natürlich zu Hause, eine optimierte Mischkost, berücksichtigen Sie die Meerestiere, die einen Jodgehalt aufweisen, der praktisch unserem Bedarf gerecht wird, mit mindestens einmal in der Woche, vielleicht sogar zweimal in der Woche. Und als zweites gilt natürlich für die eben erwähnten Risikogruppen, also Frauen im gebärfähigen Alter, die eine Schwangerschaft planen, schwanger sind oder stillende Mütter, sowie auch Jugendliche und junge Erwachsene, die eine besondere Ernährungsgewohnheit haben mit vegetarisch oder veganer Kost, sollten täglich tatsächlich eine Jodsubstitution umsetzen. Das heißt, in Form von Jodtabletten 100 bis 150 Mikrogramm täglich aktiv einsetzen. Und als drittes würde ich mir natürlich wünschen, dass die lebensmittelverarbeitende Industrie ihrer Verantwortung gerecht wird und bei der Herstellung ihrer Produkte konsequent jodiertes Salz einsetzt. Und damit dies auch besser passieren kann, wünsche ich mir von den Politikern die entsprechenden Umsetzungen, dass es, wie Sie das eben schon genannt haben, auch für den Verbraucher einfacher wird und er sich nicht darum kümmern muss.
Wunderbar, super. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Liesenkötter. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen schlauer, Manon, und schauen uns demnächst auch die Zutatenlisten wieder ganz genau an, wenn wir irgendwo was kaufen, oder? Was hast du mitgenommen aus der heutigen Folge?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Liesenkötter, für diese umfassende Aufklärung. Ich glaube, dass es nicht vielen klar ist, was unsere Schilddrüse da im Körper eigentlich leistet, also wofür sie zuständig ist und welche Körperfunktionen da eigentlich mit dranhängen und dann wiederum, welche Rolle das Jod spielt. Also ich glaube, das geht tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen unter, wie wichtig es ist, dass wir gut mit Jod versorgt sind. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das Bundesministerium ja auch diese Initiative gestartet hat. Sie haben den Slogan genannt, wenn Salz, dann Jodsalz. Und an der Stelle ein Appell an alle Mitglieder vom Lebensmittelverband, die uns gerade zuhören. Und wir machen das natürlich auch auf anderem Wege. Aber hier möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wirklich das jodierte Salz zu verwenden in der industriellen Verarbeitung. Und auf der anderen Seite der Appell an die Verbraucherinnen und Verbraucher, schauen wir auf die Produkte. Kaliumjodat, Natriumjodat, ich weiß, das klingt chemisch, aber keine Angst davor haben, aber das ist es dann. Also bitte zugreifen und ja, Milch trinken, Eier essen, also es ist wahnsinnig wichtig und auch den Fisch. Vielen Dank, dass Sie uns da so umfassend durchgeführt haben zu diesem wichtigen Thema.
Ja, sehr gerne und auch wichtig nochmal Ihre Anregung, dass man da keine Sorge haben sollte vor dem Salz, auch wenn es chemisch klingt, es ist für uns essentiell.
Ja, wunderbar. Vielen Dank auch nochmal für dieses Schlusswort. Und Manon, wir beide hören uns dann wieder Ende Februar, da dann mit einem neuen Thema. Und das steht schon fest.
Genau, und zwar geht es um die Chronobiologie der Ernährung. Das ist jetzt unser Cliffhanger. Ich bin nicht sicher, ob jeder weiß, was damit gemeint ist. Einfach reinhören, Ende
Februar.
Genau,
ich sehe schon, ich muss bis dahin auch noch ein bisschen recherchieren. Alles klar, dann bis Ende Februar und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.